Ja, 11, 11. Es gibt noch viel mehr Details. Punkte 14 und 15, Rückkehr aus Ober- und aus Unterägypten. Wir haben gelesen, sie werden heimkehren aus Mizraim und aus Patros. Nun, Patros ist ein altägyptisches Wort. Die Ägyptologen sprechen es aus, auf den Hieroglyphen, entziffert Peteres. Man kennt von den meisten Wörtern nicht die Vokale und da setzt man einfach E ein. Peteres, das Südland. Und das bezeichnet Oberägypten. Und zwar ganz speziell das Niltal, das sich in Nord-Süd-Richtung zwischen Kairo und Assuan erstreckt. Mizraim bedeutet Ägypten, aber ganz besonders im Althebräischen eben unter Ägypten. Und ganz speziell, wenn im gleichen Text beide Ausdrücke Patros und Mizraim vorkommen, dann ist Mizraim eindeutig unter Ägypten. Also unser Text besagt, dass Juden sowohl aus Ober- als auch aus Unterägypten nach Israel auswandern sollten. Die meisten der etwa 80.000 Juden, die um 1948 noch in Ägypten lebten. Sie hatten eine lange Geschichte hinter sich, das geht zurück bis in alttestamentliche Zeit, als es noch in den Jahrhunderten vor Christi Geburt eine große ägyptische, jüdisch-ägyptische Gemeinschaft gab. Die haben also da eine Gemeinschaft von 80.000 Juden gebildet um 1948. Und die meisten von ihnen hatten den Wohnsitz in Kairo und Alexandria, also unter Ägypten. Und dann musste ich sehr viel Aufwand betreiben, um herauszufinden, wo Juden im 20. Jahrhundert in Oberägypten gelebt hatten. Und das war ziemlich schwierig. Aber es war ja klar, die Bibel hat recht. Ja, davon gehe ich aus, weil ich weiß, dass sie Gottes Wort ist. Aber dann muss es also auch Juden in Oberägypten gegeben haben in unserer Zeit. Und dann habe ich das auch gefunden. Tatsächlich gab es blühende Gemeinschaften in Damanhur, Damietta, Port Said, Mansura, Sifta, Benha, Mohala, Kubra, Tanta in Unterägypten, aber auch in Oberägypten, in Fayyum, Beni Suef, Minya, Aswan, Kena. Und die Prophetie hat sich so erfüllt. Ab 1948 verließen praktisch alle ägyptischen Juden das Land der Pharaonen, mit dem sie sehr eng verbunden waren. Man muss mal schauen auf dem Internet, es gibt von ägyptischen Juden, gibt es da vieles zu finden und die leiden heute noch darunter, dass sie Ägypten verlassen mussten. Die waren so damit verbunden, die fühlten sich als eben ägyptische Juden. Aber eben nach der Gründung des modernen Staates Israels gab es eine furchtbare Judenverfolgung mit Abschlachtung, Internierung, Vertreibung und schlimmen Demütigungen. Und das führte zu einem modernen Exodus-Auszug aus Ägypten. Und heute gibt es noch einige Dutzend Juden in Ägypten. Zur Hauptsache handelt es sich auch da um alte Menschen. Sie sind gegangen. Nicht wahr? Der Exodus unter Mose fand nach strenger biblischer Chronologie 1606 vor Christus statt, als der ewige Israel mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten erlöste. 2. Mose 13, Vers 3. Aber in unserer Stelle steht, an jedem Tag in der Endzeit wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und den Überrest heimführen aus Mizraim und aus Patros und aus anderen Ländern dazu. Ein Teil dieser 80.000 Juden fand Zuflucht in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und den USA. Aber das Land, das die meisten ägyptischen Juden aufnahm, Zehntausende von ihnen, war Israel. 16. Rückkehr aus dem Iran. Wir haben in Jesaja 11 gelesen, sie kommen auch aus Elam. Als Ländername bezeichnet Elam in der Antike das große Gebiet eines altorientalischen Reiches im Südwesten des heutigen Iran, nördlich des Persischen Golfes und östlich des Tigris. Die elamitische Stadt Susa war die Hauptstadt und Winterresidenz der persischen Könige, als sie ein Weltreich hatten, nachdem Babylon gefallen war und die Perser an die Macht kamen. Übrigens, in Jesaja 21,2, dort geht es um die Prophetie Jesajas, die sich dann in der Zeit von Daniel schon erfüllt hatte, dass die Perser und Meder Babylon nicht zerstören, aber erobern würden. Und dort steht für Persien Elam in Jesaja. Also in Jesaja ist wirklich Elam der Begriff für Persien. In den Jahren 1948 bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran, Persien. Und in der Folge danach, in der Folge der islamischen Revolution von 1979, als der Schah vertrieben wurde, flohen Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran. Ab 1948 verließen ca. 125.000 Juden den Iran, um in den USA oder in Israel Zuflucht zu suchen. Insgesamt emigrierten im 20. Jahrhundert etwa 80.000 Juden aus dem Iran, um im Land Israel endgültig ihre neue Heimat zu finden. Punkt 17, Rückkehr aus Syrien. Wir haben gelesen, sie kommen aus Hamat. Nun, die Erklärung all dieser Ausdrücke, wie ich das hier tue, ist nicht gebunden daran, dass man Hebräisch kann. Das ist zwar hilfreich, aber es ist nicht absolut nötig. Sie können irgendein ein gutes Bibellexikon nehmen und diese Begriffe kann man so klären. Also schauen Sie mal nach Hamat und dann wird erklärt, erstens, heutige Stadt Hama am Orontes in Syrien. Zweitens bedeutet Hamat Land Hama, also das Land in Syrien, das eben von der Stadt den Namen bekommen hat. Nun, in Jesaja 11 geht es immer um Länder. Wir haben keine andere Stadt gefunden. Und dann ist es klar, Hamat ist das Land Hama. Mit anderen Worten, Rückkehr aus Syrien. In den Jahren von 1948 bis 1964 kehrten insgesamt 26.000 syrische Juden nach Israel zurück. Wie haben Sie sich bedenkt? Das war doch, wenn man glaubt, dass Jesaja einfach ein menschlicher Prophet war ohne Inspiration, das wäre doch ein bisschen gefährlich gewesen, solche Dinge zu sagen. In Endzeit kommen sie aus all den Ländern und wenn es dann keine Juden gibt in diesen Ländern, das wäre schon ein bisschen dumm, oder? Und wenn sie gar nicht gehen? Jedes Wort hat sich so eindrücklich erfüllt. Auch hier. Punkt 18. Rückkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. Wir haben gelesen, aus Kusch. Nun, der geografische Name Kusch bezeichnet das Gebiet südlich von Ägypten. Und zwar insbesondere das heute als Sudan bezeichnete Land. Aber im weitergefassten Sinn ebenso Äthiopien, Eritrea. Im 20. Jahrhundert gab es grauenhafte Verfolgungen und Unterdrückungen der Juden in Äthiopien. Ab 1977, da wanderten unter sehr gefährlichen Umständen eine große Anzahl Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan. 4.300 äthiopische Juden, übrigens schwarze Juden, wurden dann in geheimen Operationen aus dem Sudan nach Israel ausgeflogen. Und einiges später, 21. November 1981 bis 5. Januar 1985, in dieser Epoche fand die Operation Moses statt. 11.000 Juden wurden aus dem Sudan ausgeflogen, aber durch Indiskretion in den Medien, sehen, das ist ein Riesenproblem, die Medien, gab es einen vorzeitigen Abbruch des Unternehmens. Die arabische Welt war empört. Die arabische Liga verurteilte diese Operation Moses als, Zitat, einen Akt der Piraterie und rassischen Diskriminierung. Und trotzdem, die USA verhandelte weiter geheim mit einem islamischen Land, mit Khartoum, der Hauptstadt von Sudan. Und dann kam es zur Operation Saba. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 wurden mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt ca. 1000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. 1991 übernahmen eritreische und tigrinische Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba. Damals musste Mengistu Haile Mariam fliehen. Und so kam es dann am 24. Mai zur Operation Salomon. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Hercules C-130S Maschinen der El Al mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Stellen Sie sich das mal vor. Zur Kapazitätserhöhung wurden vorher die Sitze aus den Flugzeugen entfernt, damit man so richtig füllen kann, ja? Also es war ein bisschen schwierig mit Platzzuweisung. Zeitweise waren bis 28 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft und durften selbstverständlich kein arabisch-islamisches Land überfliegen. Fantastisch. Und eben in Jesaja lesen wir, der Herr wird seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken und den Überrest aus Kusch erwerben. 19. Rückkehr aus Jemen, Aden, Djibouti und Eritrea. Jetzt lesen wir in Psalm 107. Der Psalm 107 markiert den ersten Psalm im fünften Buch der Psalmen. Nicht wahr? Die 150 Psalmen sind im Grundtext eingeteilt in 5 Bücher. Und da gibt es Parallelen übrigens mit den 5 Büchern Mose inhaltlich. Das fünfte Buch der Psalmen geht in die Endzeit und zeigt, wie Gott sein Volk Israel zur Vollendung führen wird. Im tausendjährigen Friedensreich, und darum endet es dann mit dem großen Halleluja. Psalm 150. Der Psalm 104 gibt prophetisch eine Übersicht in geraffter Form über die ganze Geschichte Israels vom Auszug aus Ägypten bis ins Messianische Reich. Der Psalm wird so eröffnet: Wir werden versetzt durch den Geist in das Reich des Messias am Ende der Zeit. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen, von Norden und vom Roten Meer. Von den Ländern vom Roten Meer. Nun, ganz wörtlich steht hier einfach von Jam. Jam heißt Meer, vom Meer. Welches Meer ist gemeint? Ja, ist doch noch schwierig. Es gibt in Israel 3 Meere. Das Mittelmeer, das Rote Meer und das Tote Meer. Nun, hier haben wir die Himmelsrichtungen Osten. Und dann ist das Ostmeer schon vergeben, das Tote Meer, ja. Und dann haben wir Westen, das ist das Mittelmeer, liegt im Westen von Israel. Osten, Westen, Norden. Was fehlt, ist die Südrichtung. Dann ist das hier das Südmeer. Das Rote Meer. Die Länder vom Roten Meer. Und jetzt sehen wir diese Anrainer. Ägypten haben wir schon gesehen. Sudan auch. Ja, und jetzt schauen wir uns an Eritrea und Jemen, Aden, Djibouti. Ich habe ja schon erzählt, 1881 bis 1914 sind mehr als 1000 jemenitische Juden nach damals Palästina eingewandert. 1948 gab es eine schwere Verfolgung der Juden in Jemen. Juni 1949 bis September 1950 wurden 49.000 Juden mit 378 Flügen ins Land ihrer Vorväter heimgebracht. Und da gab es viele jemenitische Juden, die lebten ja in einer ganz anderen Welt, ja, von gestern. Die hatten noch nie ein Flugzeug gesehen im Leben. Und da mussten sie plötzlich einsteigen und heimfliegen nach Zion. Unglaublich, nicht wahr? Aber es ist so geschehen. Und in diesen Aktionen hat man noch 6500 Juden aus Aden geholt und 500 Juden aus Djibouti und Eritrea. Und jetzt kommen wir zu Punkt 20, Rückkehr aus Europa. Jetzt wird es ein bisschen interessant. Also ich hoffe, es war schon interessant, aber ganz speziell für uns, nicht? Die wir in Europa leben. Da steht doch, und aus den Inseln des Meeres. Im Hebräischen steht hier Iyim. Und das ist ganz wichtig, Iyim. Im Bibelhebräischen hätten sie nicht brauchen können für, sagen wir, Hawaii. Iyim meint nämlich etwas ganz Spezielles. Es meint auch nicht nur Insel, sondern von der Wurzel her bezeichnet es ein bewohntes Festland. Auf Inseln und Festland. Aber auch das ist noch zu wenig. Zwei der größten Hebräisch-Spezialisten im 19. Jahrhundert, das waren Deutsche, Keil und Delitzsch. Übrigens, dieser Franz Delitzsch hatte ja auch das Neue Testament in ein schönes Althebräisch übersetzt. Das wird heute noch verwendet in Israel, in den messianischen Gemeinden. Nicht nur diese Übersetzung, aber die wird verwendet und ist die schönste Übersetzung. Und die verwendet man auch in der Judenmission, weil die eben wirklich die Sprache des Alten Testamentes ist. Das ist ein Werk von Franz Delitzsch. Diese beiden Männer haben eine Kommentarreihe in vielen Bänden herausgegeben zum Alten Testament. Und da wird in Band 1, Seite 134 erklärt, dass Iyim im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien bezeichnen. Das ist, kann man sagen, der typische Begriff im Alten Testament für Europa. Und hier dieses tolle NASA-Bild. Nicht wahr? Hier sehen wir Ägypten. Da das Land Israel mit dem Toten Meer, gehen wir rauf, Libanon und Syrien. Und da ist jetzt Türkei. Und jetzt sehen wir die ganze Küste da in Richtung Spanien. Und da gibt es diese vielen vorgelagerten und dann griechischen Inseln. Ich habe vor kurzem so drüber geflogen, sieht man das von oben da, die Iyim von Europa, ja? Von dort her sollten sie kommen. Und wir wissen, in der fünften Einwanderungswelle 1932 bis 1938 kamen 52.000 Juden aus Deutschland. In der Aliyah B, der sogenannten illegalen Einwanderung, kamen Tausende aus Europa. Und dann, jetzt kommt's. 1948 bis 1970 aus Polen kamen etwa 156.000 Juden. Tschechoslowakei über 20.000. Rumänien fast 230.000. Bulgarien über 48.000. Ungarn über 24.000. Jugoslawien über 8.000. Österreich mehr als 4.000. Deutschland mehr als 11.000. Aus der Schweiz 1.899. Da sind wir ein bisschen genau. In Italien über 3.600, aus Frankreich über 26.000, aus England mehr als 14.000, Belgien mehr als 3.400, aus Holland 3.600, Schweden 880, Spanien 567 und, weil eben Türkei auch noch zu dem Begriff Iyim gehört, 58.288 türkische Juden kamen heim. Und merken wir, das nicht so, ja, so am Rande erfüllte Dinge, da könnte man sagen, nein, das ist alles offensichtlich, alles so drastisch. Das finde ich so gewaltig. Punkt 21, Rückkehr aus Südafrika. Übrigens, wenn Sie auf den Längengraden von Israel runtergehen, können Sie auf den gleichen Längengrad am bestimmten Längengrad runtergehen, kommen sie nach Südafrika. Nun, Jesaja 43,5. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sagt Gott zu Israel. Vom Aufgang her, also vom Osten, werde ich deinen Samen bringen. Und vom Niedergang her, von Westen, werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Und zum Süden, halte nicht zurück, bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. So, und jetzt gehen wir vom Knotenpunkt der drei Kontinente Europa Asien und Afrika, runter bis zum Ende der Erde, wo noch Menschen wohnen, auf dem bewohnten Festland, kommen wir nach Südafrika. Und in unserer Zeit sind Tausende von südafrikanischen Juden heimgekehrt ins Land der Väter. 22, Rückkehr aus Amerika. Nun, Jesaja 43 ist interessant aus dem Grund, alle vier Himmelsrichtungen werden erwähnt, aber es geht offensichtlich um die Extreme der Himmelsrichtungen. Denn wir haben vom Süden ausdrücklich gelesen, meine Söhne von fern her, meine Töchter vom Ende der Erde. Jetzt gehen wir doch nach Westen auch mal rüber, soweit wir kommen. Aber wenn wir so weit gehen, sind wir schon wieder in Israel, natürlich. Aber einfach so weit weg, wie es geht, ja? Und dann sind wir in Nordamerika. Ab 1948 sind bis heute etwa 120.000 Juden aus Nordamerika, Kanada, USA, heimgekehrt. 23, Rückkehr aus China. Jesaja 49, 12. Es ist, wie so üblich in den meisten Prophetenbüchern, alles Poesie, in Verszeilen geschrieben. Da steht, siehe, diese werden von Ferne kommen. Nächste Zeile. Und siehe, diese von Norden und von Westen. Nächste Zeile. Und diese aus dem Lande der Sinim. Ja, jetzt muss man ein bisschen studieren bei Poesie. Man muss ja schon bei deutscher Poesie studieren. Dann also auch bei hebräischer Poesie. Und erst recht, wenn wir die Bibel lesen. Also, siehe, diese werden von Ferne kommen. Und die nächste Zeile, siehe, diese von Norden. Wovon spricht die erste Zeile? Vom Kontrast zum Norden, also Süden. Die kommen von Ferne, zum Süden, haben wir schon gesehen. Siehe, diese von Norden und von Westen. Und jetzt bleibt noch eine Zeile. Und diese aus dem Land der Sinim. Wo liegt dieses Land der Sinim? Im Osten. Nun, Juden in China sind nachweisbar spätestens seit dem frühen Mittelalter, 7. Jahrhundert. Und wegen der Oktoberrevolution 1917, als die Kommunisten die Macht in Russland übernahmen, da sind Tausende Juden geflohen und später wegen der Nazis sind Juden geflohen nach China. Und zwar bis ganz rüber, ja, ganz in den Osten. Nun, Franz Delitzsch in seinem Jesaja-Kommentar, Seite 487 bis 489, gibt die Argumente, mit denen sie zeigen können, dass das Land der Sinim das Land der Sinesen ist. Das ist effektiv der Begriff für China im Alten Testament. Man kann in vorchristlicher Zeit nachweisen, dass Westchina wurde genannt Shin. Ja? Und auf Hebräisch gibt es dann Sin, das Land Sin. Und die Mehrzahlendung Sinim, wie Kerub, Einzahl, Kerubim. Seraph, Seraphim. Oder Dolphin, Dolphonim, das sind die Delfine. Auf modern Hebräisch, ja. Also das Land der Sinim ist das Land der Sinesen. Und wegen der kommunistischen Revolution ab 1949, da merkten die Juden aus Russland, wir sind vom Regen in die Traufe gekommen. Und die geflohen sind vor den Nazis. Oh, jetzt kommen die Kommunisten auch dort. Und da flüchteten die zu Tausenden in den Westen, beziehungsweise nach Israel. Ja, und so hat sich auch das erfüllt. 24, mit dem Schiff nach Hause. In diesem wunderbaren Psalm 107, der die Geschichte Israels in der Übersicht zeigt, da kommen wir in unsere Epoche in Vers 29. Er verwandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen und er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern und ihn erheben in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Das ist die Knesset, ja? Ja, dann, als die Engländer endlich gegangen waren, gingen die Tore des Landes Israel für Juden aus aller Welt auf. Und sie kamen massenweise in überfüllten Schiffen nach Haifa, in den Hafen, den wir hier sehen. Er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte. 25, Flug ins gelobte Land. In Jesaja 60, 8, da lesen wir, wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Und im Zusammenhang geht es wirklich um die Endzeit und die Rückkehr Israels. Und wir haben gesehen, welche Rolle die Flugzeuge dramatisch gespielt haben. Sie sind wirklich so gekommen. Und übrigens, dieses Wort hat man auch früher realisiert. Zum Beispiel im Mittelalter. In Kurdistan, David Alroy ist aufgetreten als Messias. Wie der Herr Jesus vorausgesagt hat, es werden viele unter meinen Namen kommen und werden sagen, die Zeit ist erfüllt. David Alroy hat gesagt, ich bin's. Wie der Herr Jesus gesagt hat, sie werden kommen, ich bin's. Ich bin's. Die Zeit der Erlösung ist nahe gekommen. Eine Spannung unter den kurdischen Juden. Wie jedes Mal, wenn einer dieser über 50 falschen Messias irgendwo in der Welt auftrat. In Jemen und in Reutlingen, Ascher Lämmlein um 1500 und überall, ja. Eine Spannung. Ja, dann werden wir nach Zion heimgehen. Und David Alroy sagte, ich kann fliegen. Ah, wir werden nach Zion fliegen. Und nachts in monderhellten Nächten hat David Alroy gezeigt, dass er fliegen kann. Und ist dann von einem Baum zum anderen rüber gesprungen. Ah, David kann fliegen. Und sie haben an diese Stelle gedacht, in der Endzeit gehen wir heim nach Zion, wir werden fliegen. Und dann ist dann bald der ganze Irrtum und Betrug aufgeflogen wie jedes Mal und hat Frustration und Enttäuschung und Verbitterung hervorgerufen. Aber jetzt sind wir in der richtigen Zeit, wo eben all diese über 160 Punkte in die gleiche Epoche erfüllt werden. Nicht wahr? Man könnte ja sagen, vielleicht 3 Punkte im 12. Jahrhundert, so ein bisschen nachweisbar, 5 im 16. Jahrhundert. Nein, nein. Alle diese 160 in dieser Zeit. Das muss man klar vor Augen haben, wenn Atheisten kommen und sagen, ja, man hat doch schon immer gemeint, man sei in der Endzeit. Hat immer wieder so Enthusiasten gegeben. Natürlich. Und die haben gesagt, es ist Endzeit. Aber die haben nie, nie solche Argumente gehabt, wie wir sie haben heute. Nie, in keinem einzigen Fall. So können Sie die Atheisten richtig herausfordern. Also zeigt uns, was haben die für Argumente gebracht. Und jetzt bringe ich die 160. Ist doch toll, oder? Wir können sehr freimütig das Evangelium verkündigen. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Das sind die Tauben, die heimkehren. Und dann wissen sie, wo sie hingehören. 3 Schlussfolgerungen. Wir leben in der Endzeit. Jesus Christus kommt bald. Nicht mehr als Retter der Welt, sondern als Richter der Welt. Und da gilt es, die Frage zu beantworten. Bin ich bereit, einmal vor dem Richter der Welt zu stehen? Das ist ein sehr erschreckender Gedanke, wenn man an sein eigenes Leben denkt und an all das Unrecht denkt, das wir schon Zeit gehabt haben. Gut, ich hatte ein bisschen mehr Zeit als andere hier, das wir begangen haben. Wie können wir vor Gott treten? Nun, wie gesagt, die Endzeit ist eine Periode von bereits über 127 Jahren. Und am Ende kommt Jesus Christus. Und wir sehen, wie fortgeschritten wir in dieser Periode der Endzeit sind. Also die erste Schlussfolgerung, eindeutig können wir beweisen, wir leben in der Endzeit. Zweitens können wir auch zeigen, die Bibel ist Gottes Wort an uns. Darum war ja das Thema unter dem Haupttitel die Glaubwürdigkeit der Bibel angekündigt. Die Bibel ist Gottes Wort. Wir können das beweisen. Solche Prophetie gibt es nicht im Koran, nicht in den Hindu-Schriften, buddhistischen Schriften, nirgends. Sie können die Leute ja ganz freundlich fragen, habt ihr auch solche Prophezeiungen? Nicht zum Provozieren, nicht wahr? Das machen wir nicht. Das ist nicht christlich. Aber fragen, wo gibt's das? Und dann kann man den Kontrast selber erkennen. Die Bibel ist glaubwürdig und darum, es lohnt sich, die Bibel regelmäßig zu lesen, um Gottes Botschaft für uns persönlich zu erfahren. Es lohnt sich, wenn man das nicht schon tut, morgen zu beginnen, einen Abschnitt in der Bibel zu lesen. Ein Kapitel natürlich, sie haben ja keine Zeit. Am Sonntag. Am Montag haben sie keine Zeit. Aber, also sagen wir, jeden Morgen, auch am Montag, ein Kapitel. Gut, wenn das nicht geht, ein halbes Kapitel. Und zuerst Gott im Gebet bitten, er soll durch dieses Wort zu ihnen reden. Und er wird es tun. Um Gottes Botschaft für uns persönlich zu erfahren. Denn die Bibel spricht nicht nur allgemein über die Welt und über Israel und so weiter, sondern ganz persönlich zu jedem Menschen. Und drittens, diese Bibel sagt, ich muss zu Gott zurückkehren, um mich mit ihm versöhnen zu lassen. Für mich ist der Gedanke, einmal vor dem Richter der Welt zu stehen, kein erschreckender Gedanke. Weil ich weiß, wenn ich dem Richter begegne, begegne ich gleichzeitig meinem Erlöser. Weil ich weiß, er hat alle, die ganze Schuld meines Lebens, bis heute und auch sogar das zukünftige, hat er bereits da vor fast 2000 Jahren am Kreuz gesühnt. Darum kann ich ihm begegnen mit Freimütigkeit. Aber weil ich weiß, mein Leben ist mit Gott in Ordnung gebracht. Ich habe meine persönliche Schuld im Gebet Gott bekannt. Ehrlich, was ich noch wusste. Und andere Dinge, die mir später einfielen, habe ich nachher nachgeholt. Das war selbstverständlich. Ich weiß, es ist mir alles vergeben und darum kann ich Gott mit Freimütigkeit begegnen. Auf der Grundlage des leidenden Messias. Die Bibel sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ein Befehl. Wir müssen ins Reine kommen. Und diese Prophetie ist uns gegeben, um zu erkennen, in welcher Zeit wir leben. Das ist tragisch. Diese Dinge hört man in der Schule nicht. Und in Reli? Kommt darauf an, bei wem natürlich. Wieso bringt man diese Dinge nicht? Die wirklich zeigen die Glaubwürdigkeit und Bedeutung der Bibel. Nun, die Bibel zeigt, wir sind von Gott getrennt. Und zwar unsere persönliche Schuld ist wie ein Graben zwischen Gott und Mensch. Und natürlich kann man versuchen, diesen Graben zu überbrücken mit guten Werken, mit Bemühungen und so weiter. Aber die Bibel sagt, wir schaffen es nicht. Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und weil wir nicht zu Gott kommen können, kam Gott von oben her zu uns. Jesus Christus ist die Brücke. Und darum kam er zuerst als der leidende Messias, um nicht zuerst die politischen Probleme zu lösen, sondern zuerst das grundsätzliche Problem, aus dem alle politischen Probleme und alle wirtschaftlichen Probleme und alle sozialen Probleme und so weiter hervorkommen. Das ist das Problem der Schuld. Das musste zuerst am Kreuz gelöst werden. Und dann beim zweiten Mal wird Jesus Christus alle Probleme lösen, die wir, die die UNO, die die Bundesregierung, die Schweizer Regierung nicht lösen konnte. Er wird alle Probleme lösen. Er wird soziale Gerechtigkeit bringen. Woher wusste oder hatte Marx die Idee von einem perfekten Endzustand? Er kam aus dem Judentum und aus dem Christentum und hat alles dann atheistisch verdreht. Wenn wir Menschen selber das Paradies machen wollen, dann gibt es nur eine Katastrophe, haben wir erlebt im 20. Jahrhundert. Aber der das letzte Wort sagt, ist Jesus Christus. Und er wird Ordnung machen. Aber wir müssen jetzt die Möglichkeit ergreifen, es kann morgen zu spät sein, um Frieden mit Gott zu bekommen.